Wenn du in den Urlaub fährst, und ich meine so richtig ins Ausland in den Urlaub, was aus Deutschland vermisst du dann am allermeisten? Ich habe im Internet eine Umfrage gefunden, beziehungsweise eine Statistik gefunden, und die Antwort der meisten Deutschen, ich kann noch einmal zurückschalten, die Antwort der meisten Deutschen auf diese Frage ist deutsches Brot. Zumindest in dieser Umfrage war es so. Deutsches Brot. Darauf bilden wir Deutschen uns richtig was ein, oder? Das ist Kulturgut. Wir sind so stolz auf unser Brot und ganz ehrlich, zu Recht. Wenn die anderen Nationen dieser Welt etwas nicht so gut können wie wir, dann ist es doch Brot zu backen. Wir haben eine unglaubliche Qualität in unserem Brot. Wir haben eine unglaubliche Vielfalt. Es gibt in Deutschland allein über 3000 Brotsorten. Eine Auswahl, unglaublich. Wir können wirklich dankbar sein, in Deutschland, heute gerade an Erntedankfest, für unser gutes Grundnahrungsmittel, das wir in Deutschland haben, für unglaublich gutes Brot. Ich gehe davon aus, die meisten von euch wissen wahrscheinlich sogar, welches Brot besonders gut schmeckt. Vielleicht wisst ihr sogar, welcher Bäcker besonders gutes Brot backt. Habt ihr eine Stammbäckerei? Wahrscheinlich schon, ne? Wir haben eine Stammbäckerei und in dieser Stammbäckerei kaufen wir auch immer eigentlich genau das gleiche Brot. Und wenn wir das Brot mal nicht zu Hause haben, dann vermissen wir das. Das brauchen wir irgendwie. Könnt ihr euch vorstellen, dass das beste Brot aller Zeiten nicht von einem deutschen Bäckermeister in einer deutschen Bäckerei hergestellt wurde, sondern von einem Zimmermann auf einem Berg? Ja, es geht um Jesus. Es soll hier immer um Jesus gehen. Bei uns soll es immer um Jesus gehen. Jesus oder das Ereignis, um das es heute geht in dieser Predigt, ist das Ereignis, wo Jesus hungernde Menschen mit Brot versorgt. Und wie gern hätte ich dieses Brot mal probiert. Jesus weiß, wie Brot geht, wie Brotbacken geht. Er ist der Schöpfer. Das muss das beste Brot aller Zeiten gewesen sein. Der Titel der heutigen Predigt ist Jesus, das Brot für die hungernde Welt. Dass Jesus eine große Menschenmenge mit Brot versorgt, finden wir in der Bibel zweimal. Es gibt einmal die Speisung der 5000 und dann gibt es noch die Speisung der 4000. Und um dieses zweite Speisungswunder, also die Speisung der 4000, soll es heute gehen. Also nicht das mit den 5 Broten und 2 Fischen, sondern das mit den 7 Broten und ein paar Fischen. Und es gibt zwischen diesen beiden Wundern, die Jesus tut, viele Gemeinsamkeiten, aber auch einige ziemlich prägnante, wichtige Unterschiede, auf die ich gleich kurz einmal eingehen werde. Aber zuerst möchte ich mit euch den Predigttext lesen aus dem Markus-Evangelium. Ich bitte euch dazu aufzustehen und wir lesen den Text aus Markus 8, 1 bis 9. In jenen Tagen, als eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten, denn etliche von ihnen sind von weit her gekommen. Und seine Jünger antworteten ihm: Woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie aber sprachen: 7. Da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu lagern, und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten, und sie teilten sie dem Volk aus. Sie hatten auch noch einige kleine Fische, und nachdem er gedankt hatte, gebot er auch diese auszuteilen. Sie aber aßen und wurden satt, und sie hoben noch 7 Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. Es waren aber etwa 4000, die gegessen hatten, und er entließ sie. Danke, Jesus, für diesen Text aus deinem Wort. Danke, dass wir uns hier als Gemeinde treffen dürfen an diesem Erntedankfest, wo wir dir den Lob und den Dank geben wollen, dass du uns versorgst mit Brot. Danke dafür. Bitte segne uns jetzt in dieser Zeit, wo wir über dein Wort nachdenken. Bitte wirke durch deinen Geist, durch mein Reden und durch unser Hören, dass wir dadurch gesegnet und ermutigt werden. Amen. Setzt euch bitte. Der erste Predigtpunkt, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist: Jesus hat Mitleid mit den Hungernden. Und das sind die Verse 1 bis 3. Unser Abschnitt heute beginnt ja mit den Worten: in jenen Tagen, als eine sehr große Volksmenge zugegen war. Wir befinden uns hier mitten in der dreijährigen Wirkungszeit Jesu. Jesus ist jetzt schon circa 2 Jahre unterwegs mit seinen Jüngern und unterwegs in Israel und hat in Israel für großes Aufsehen gesorgt durch seine Wunder. Das wird im Markus-Evangelium ziemlich schnell deutlich, dass da, wo Jesus sind, die Menschen in Scharen hinkommen. Sie wollen ihn sehen, sie wollen ihn hören, sie wollen ihn erleben, denn da, wo Jesus ist, da ist Spektakel. Jesus ist der Superstar der Juden. Also es ist eigentlich nicht verwunderlich, dass hier eine sehr große Volksmenge anwesend ist, da wo Jesus ist. Aber hier in Markus Kapitel 8 ist es doch sehr verwunderlich, denn Jesus befindet sich hier nicht in Israel, sondern in der Dekapolis. Das ist ein 10-Städte-Gebiet und das ist heidnisches Gebiet. Das wird deutlich durch das Kapitel 7. Wo drin steht, dass Jesus durch das heidnische Gebiet zieht, durch dieses 10-Städte-Gebiet, und das ist ein Gebiet voller Götzendienst, voller Hurerei. Jesus ist mit seinen Jüngern nämlich auf einer Reise außerhalb Israels, außerhalb des jüdischen Gebiets. Und sie machen nicht einfach Urlaub oder gucken, ob die auch gutes Brot backen können. Nein, Jesus will seinen Jüngern etwas beibringen. Er hat eine Lektion für sie, nämlich will er sie vorbereiten auf den Missionsauftrag, damit die Jünger nicht irgendwann komplett überrumpelt sind, wenn es plötzlich heißt, predigt das Evangelium allen Völkern, nicht nur den Israeliten, allen Völkern. Und er macht ihnen deutlich, dass Gottes Reich auch für die Heiden ist. Er heilt dort viele Menschen, alle, die zu ihm kommen. Das Heil Gottes ist auch für die Nationen. Und die Jünger brauchten diese Lektion tatsächlich, denn sie waren in Israel aufgewachsen und ein Jude hätte damals damit niemals gerechnet, dass Gottes Heil auch für die Heiden ist. Das wollten sie gar nicht. Sie verabscheuten diese Menschen. Für sie war es völlig okay, dass diese gottlosen Menschen verloren gehen. Aber Jesus ist für die ganze Welt gekommen. Und das ist auch der wichtigste Unterschied zwischen der Speisung der 5000 und dieser Speisung der 4000. Dort bei der Speisung der 5000 waren es nämlich überwiegend Juden in Galiläa. Das ist nordöstlich des See Genezareths, also oben links. Jesus befindet sich jetzt aber unten rechts in der Dekapolis. Das sehen wir dort vielleicht auf der Folie. Also rechts unter dem See Genezareth in heidnischem Gebiet. Stellt euch mal vor, der Superstar, der wichtigste Spieler des FC Bayern München läuft durch Dortmund, dem Rivalen, und die Dortmund-Fans laufen in Scharen zu ihm hin und wollen ihn sehen, die wollen Fotos mit ihm machen, sie wollen Autogramme von ihm haben. Das wäre komisch, oder? Also was macht diese Menschenmenge, diese Nichtjuden, diese Heiden, jetzt als so eine große Menge bei dem Superstar der Juden, bei Jesus? Was wollen sie von ihm? Irgendwie komisch. Aber ich glaube, die Antwort darauf, was diese Menschenmenge jetzt hier bei Jesus tut, finden wir in Markus 5. Circa schätzungsweise ein Jahr zuvor war Jesus nämlich ganz kurz schon einmal in genau diesem Gebiet. Und dort war ein wild gewordener Mann, ein Mann, der war von vielen Dämonen besessen, der Gadarener. Der Mann hatte unglaubliche Kraft. Die Menschen hatten Angst vor ihm. Er lief nur draußen bei den Gräbern rum. Sie banden ihn mit Ketten. Er zerriss diese Ketten. Jesus kommt dorthin. Er findet diesen Mann. Er geht zu ihm. Und er befreit ihn von den Fesseln dieser dunklen Mächte. Von den Fesseln dieser Dämonen. Und dieser Mann will jetzt Jesus nachfolgen. Und er bittet ihn, mit ihm zu kommen, wieder ins Boot zu steigen und mit Jesus über den See zu fahren. Und dann lesen wir Folgendes. Markus 5 ab Vers 19. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, welch große Dinge Jesus an ihm getan und hatte und jedermann verwunderte sich. Und in genau diesem Gebiet der 10 Städte befindet sich Jesus jetzt circa ein Jahr später. Und vielleicht haben die Menschen hier sehnsüchtig darauf gewartet, dass dieser Jesus, von dem dieser besessen gewesene Mann wahrscheinlich in Dauerschleife erzählt hatte, endlich wieder zu ihnen kommt. Und so finden sich dort, wo Jesus ist, 4000 Männer plus Frauen und Kinder. Das macht der Matthäusbericht deutlich. Es ist also eine Menge von circa 15.000 Menschen sind bei Jesus. Und diese Menschenmenge hat nichts zu essen. Und Jesus sagt dann zu seinen Jüngern, Vers 2, ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten, denn etliche von ihnen sind von weit her gekommen. 3 ganze Tage sind diese Menschen jetzt bei Jesus. Warum so lange? Der Matthäusbericht macht uns auch hier deutlich oder erklärt uns auch hier, was diese Menschen bei Jesus überhaupt getan hatten. Sie brachten all ihre Kranken zu Jesus und er heilte sie alle. Aber warum bleiben sie bei Jesus? Warum bleibe ich bei Jesus, wenn ich schon geheilt bin? Wenn ich im Krankenhaus bin und eine Operation bei mir gemacht werden musste, dann muss ich häufig zur Beobachtung als Vorsichtsmaßnahme noch vielleicht ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. Aber wenn Jesus heilt, dann ist ein Mensch geheilt. Dann braucht es keine Beobachtung mehr. Aber warum bleiben diese Menschen jetzt so lange bei Jesus? Sie wollten ihn hören. Jesus lehrt sie 3 Tage lang. Das war wie eine Bibelfreizeit. Zwar ohne warme Betten und ohne gutes Essen. Wahrscheinlich haben sie auf dem Boden geschlafen und zu essen gab es gar nichts. Zumindest nicht genug für 3 Tage. Aber dafür eine Bibelfreizeit mit dem Wort Gottes höchstpersönlich. Mit Jesus Christus höchstpersönlich. Und Jesus sieht diese Menschen jetzt. Er sieht ihren Hunger und er sagt, dass er voll Mitleid ist. Das hier verwendete griechische Wort im Urtext macht deutlich, dass ein Mensch tief innerlich bewegt ist. Jesus ist voller Erbarmen für die Not dieser Menschen, weil sie Hunger haben. Und dieses Wort, das Jesus hier gebraucht, was im griechischen Urtext steht, ist unglaublich stark. Hier steht das griechische Wort, und vergebt mir die Aussprache, splagnizomai. Und dieses Wort hat den Wortstamm splagna. Das bedeutet so viel wie Eingeweide, die Innereien eines Menschen. Das heißt, dieses Erbarmen, das hier beschrieben wird, ist überhaupt nicht oberflächlich, sondern kommt aus dem tiefsten Inneren. Wenn Gottes Erbarmen im Hebräischen beschrieben wird, zum Beispiel im Urtext des Alten Testaments, dann finden wir dort ein ähnliches Wort, beziehungsweise ein Wort, das einen ähnlichen Wortstamm hat. Aber da würde man diesen Wortstamm nicht übersetzen mit Innereien und Eingeweide, sondern mit Mutterschoß, mit Gebärmutter. Und das ist für mich auch das stärkste menschliche Bild für inneres Erbarmen. Eine Mutter, die nach der Geburt ihr neugeborenes, hilfloses Baby auf die Brust gelegt bekommt. Dieses Erbarmen, diese Liebe dieser Mutter. Und vielleicht bist du eine Mama, dann hast du dieses Erbarmen und diese Liebe schon erlebt. Vielleicht bist du ein Papa, dann durftest du hoffentlich dabei sein und das mit beobachten. Dieses Erbarmen einer Mutter. Wenn nicht, dann hast du sicherlich schon mal beobachtet, wie sich ein Kind gestoßen hat, weint. Und wir Papas sind dann ja häufig so, ach, das passt schon, der soll mal weiterlaufen, das macht ihn nur stärker. Aber eine Mutter begegnet ihrem Kind denn mit einer so liebevoll tröstenden Barmherzigkeit. Das ist eine Eigenschaft unseres Gottes. Erbarmen, wir haben einen barmherzigen Gott. Unser Gott hat ein mitleidendes Herz für Menschen. Es gibt unzählige Stellen in der Bibel, die das beschreiben, dass Gott barmherzig ist. Psalm 103, Vers 8 ist nur ein Beispiel. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und für Jesu Barmherzigkeit ist die Nationalität, der Lebensstil, die Sünde dieser Menschen nicht wichtig. Entscheidend ist ihre Not, ihr Hunger. Und Jesus hat innerliches Erbarmen mit ihnen, weil er sie liebt. Jesus hat Mitleid mit den Hungernden. Es ist schön zu sehen, wie Jesus hier mit der physischen Not dieser Menschen Mitleid hat. Sie werden auf dem Weg verschmachten, wenn sie nichts zu essen bekommen, sagt er. Wir feiern heute Erntedankfest. Und wir können doch in Deutschland so unglaublich dankbar sein für unseren Wohlstand, für unsere physische Versorgung. Es ist ein Segen Gottes. Und ganz bewusst wollen wir ihm heute unser Lob, unseren Dank ausdrücken. Einen Hunger, dass ich fast verschmachte, das hatte Peter auch schon gesagt, kenne ich nicht. Es gab in meinem Leben keinen einzigen Tag, an dem ich hungern musste. Lasst uns Gott dankbar dafür sein, dass er für uns sorgt. Einige hier in den Reihen haben Hunger schon mal erlebt oder erlitten. Ich kann mir nur bedingt vorstellen, wie schrecklich es ist zu hungern. Es ist schrecklich, wenn Menschen auf dieser Welt, wenn Kinder in dieser Welt hungern müssen. Aber wisst ihr, was noch viel schrecklicher ist, als wenn ein Mensch vor Hunger verschmachtet? Wenn Menschen in Ewigkeit verloren gehen, weil sie das Brot des Lebens nie geschmeckt haben. Ja, Jesus hat Mitleid mit dem Hunger dieser Menschen, aber wie viel größer ist sein Mitleid mit dem geistlichen Hunger, mit ihrer geistlichen Not? Deswegen ist Jesus eigentlich hier bei dieser Menschenmenge. Und weißt du was? Jesus sieht auch deine geistliche Not. Er sieht auch deinen Hunger. Und sein Erbarmen über dich ist unglaublich groß, sonst würde Jesus gar nicht erst auf diese Welt gekommen sein. Aber Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Deswegen kam Jesus auf diese Welt. Deswegen ist Jesus auch hier bei diesen Heiden. Und entscheidend, mit wem Jesus Erbarmen hat, ist nicht die Herkunft oder der Lebensstil eines Menschen, sondern der geistliche Hunger. Und hier geht es um mich und um dich, um unsere geistliche Not. Und Jesus sagt dann in Johannes Kapitel 6, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Ohne Jesus, ohne das Brot des Lebens werden wir Menschen verschmachten auf dem Weg. Und hier geht es um Ewigkeit. Verschmachten, schmoren in der Hölle. Vielleicht ist dieser Hunger für dich gerade sehr aktuell. Vielleicht spürst du eine Leere in dir. Vielleicht bist du verzweifelt auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Vielleicht kannst du es dir noch nicht vorstellen. Aber Jesus ist voller Mitleid mit dir, weil er dich liebt und er will dich satt machen. Für seine Barmherzigkeit ist es völlig egal, wo du herkommst, was du Schlimmes in deinem Leben schon gedacht, gesagt oder getan hast. Entscheidend ist dein Hunger. In Lukas 6, Vers 21 sagt Jesus, glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Wir Menschen tragen einen Hunger in uns und wir sind auf der Suche, wie und wo wir diesen Hunger stillen können. Wenn wir durch Geschäfte laufen, dann werden uns häufig an so kleinen Ständen zu Werbezwecken kostenlose Mahlzeiten ist vielleicht übertrieben, kleine Käsespieße angeboten, kostenlos. Die meisten Menschen gehen wohl eher dankend, aber ablehnend an diesen Ständen vorbei. Du kannst Jesus auch ablehnend begegnen. Du kannst zu Jesus sagen, ach Jesus, ich kann schon für mich selbst sorgen. Ich werde schon irgendwie klarkommen, ich werde schon irgendwie ankommen, ich brauche dich nicht. In Lukas 6, Vers 25, also 4 Verse später, sagt Jesus, wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. So viele Menschen in dieser Welt lehnen Jesus ab und sie versuchen, ihren Hunger zu stillen mit kurzen Freuden hier und da, mit Beziehungen, mit Geld, mit Anerkennung, mit Karriere, mit Sport. Und vielleicht sind das die Dinge, mit denen du versuchst, dich zu füllen. Und das Ding ist, es funktioniert ja sogar für einen kurzen Moment. Wir können uns mit diesen Dingen füllen, aber sie machen uns nicht satt. Stellt euch mal vor, diese 15.000 Menschen hier in der Einöde, also in der Wüste, würden sich einfach mit dem füllen, würden einfach das essen, was halt da ist. Gestrüpp, Sand, Steine. Das würde ihren Magen auch füllen, aber es würde sie nicht satt machen. es würde sie wahrscheinlich am Ende umbringen. Komm mit deinem Hunger zu Jesus. Er hat Erbarmen mit dir. Er ist innerlich bewegt von deiner Not wie eine liebende Mutter. Gib dich nicht zufrieden mit dem Gestrüpp und Sand dieser Welt. Er wird dich am Ende umbringen. Jesus hat Mitleid mit den Hungernden. Wir kommen zum zweiten Predigtpunkt, der heißt: Hast du Mitleid mit den Hungernden? Und das sind die Verse 4 bis 5. Hier ist jetzt also eine riesige, hungrige Menschenmenge und Jesus hat Mitleid mit ihnen. Aber wisst ihr, wer mit diesen Menschen kein Mitleid hatte? Die Jünger. Komisch, oder? Bei der Speisung der 5000 in Galiläa, da wo es überwiegend Juden waren, da kam die Initiative, dass die Menschen noch was zu essen bräuchten von den Jüngern nach nur einem Tag. Beziehungsweise am Abend des Tages, da sagten die Jünger zu Jesus, die Menschen haben Hunger, sie brauchen was zu essen, entlasse sie. Hier kommt die Initiative von Jesus selbst. Er hat Mitleid mit diesen Menschen. Die Jünger kommen 3 Tage lang nicht auf die Idee, dass diese Menschen Hunger haben. Und die Jünger haben sogar noch Brot da, vermutlich waren die Jünger satt. Aber sie haben weder Mitleid mit den Menschen, noch geben sie ihnen etwas von ihrem Brot ab. Jesus hat Mitleid. Hast du Mitleid mit den Hungernden? Vers 4. Und seine Jünger antworteten ihm, woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Und irgendwie ist diese Frage doch witzig, oder? Ein paar Monate zuvor, bei der Speisung der 5000, hatte Jesus eine noch größere Menschenmenge gespeist. Ein unglaubliches Wunder war passiert. Jesus hatte aus dem Pausenbrot eines kleinen Jungen ein Fischbrötchen all you can eat für fast 20.000 Menschen gemacht. Stundenlang waren die Jünger damit beschäftigt, Fischbrötchen auszuteilen und danach die ganzen Brocken wieder einzusammeln. Haben Sie das vergessen? Kann man so vergesslich kann man doch nicht sein. Ich glaube, das waren die Jünger auch nicht. Die Jünger haben die Speisung der 5000 nicht vergessen. Wie könnten sie auch? Beim genaueren Betrachten dieses Textes und des ganzen Kontextes ist mir aber eins bewusst geworden. Die Frage der Jünger hier zielt auf etwas anderes ab. Sie wissen sehr wohl, welche Macht Jesus hat. Diese Macht hatten sie nicht nur bei der Speisung der 5000 erlebt, sondern unzählige Male. Jesus hatte mit nur einem Wort den Sturm gestillt. Er hat das Wetter verändert. Jesus hatte sogar eine Tote wieder auferweckt und unzählige Kranke wieder gesund gemacht. Die Jünger kennen seine Macht. Aber sie wissen nicht, ob Jesus seine Macht gebrauchen wird, um diese Menschen zu sättigen. Es waren Heiden, keine Juden. Und mit ihrer Frage bringen die Jünger eins zum Ausdruck. Herr, wir wissen, du bist voll Erbarmen mit dieser Menschenmenge und wir haben keine menschlichen Mittel, hier irgendetwas auszurichten. Wenn, dann musst du wieder etwas tun. Aber wirst du es wirklich tun für diese Menschen? Und diese Zweifel kann man tatsächlich nachvollziehen, wenn man liest, was Jesus zu einer griechischen Frau in Kapitel 7 ab Vers 24 sagt. Dort ist Jesus auch schon in diesem heidnischen Gebiet unterwegs und dann kommt in Tyros und Sidon eine griechische Frau aus Syrophönizien, also auch eine Heidin, zu Jesus und sie bittet ihn, ihre Tochter zu heilen. Ihre Tochter war besessen von einem unreinen Geist, also von einem Dämon. Und Jesus antwortet ihr dann mit einem Gleichnis und sagt zu ihr, man lässt doch erst die Kinder satt werden, die am Tisch sitzen und nimmt ihnen nicht das Brot weg und wirft es zu den Hunden. Und was Jesus damit meint ist, Gottes Segen gilt zuerst dem Volk Israel und nicht den Heiden. Also was kommst du jetzt zu mir? Und dann sagt die Frau etwas, ja Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brotkrümeln der Kinder. Also die Heiden bekommen etwas von dem Segen Gottes ab. Und was macht Jesus? Er sieht ihren großen Glauben und er lässt sie Anteil haben, indem er ihre Tochter heilt. Er heilt sie. Was wird Jesus also jetzt mit dieser Menge von Heiden machen? Wird er ihnen Brot geben? Berechtigte Frage, oder? Vers 5. Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Und jetzt haben die Jünger ein Déjà-vu. Das wurden sie schon beim letzten Mal gefragt und sie wissen, ja, er wird es wieder tun. Jesus gibt den Heiden Brot. Sie aber sprachen 7. Und ich stelle mir das so vor, dass sie schon beim Aussprechen dieser Antwort anfangen, sich warm zu laufen, vielleicht ein paar Dehnübungen zu machen, denn sie wissen, jetzt werden richtig Kilometer gemacht beim Verteilen der Fischbrötchen und beim Aufsammeln der Brocken danach. Das ist richtig Arbeit, stundenlang. Jesus vermittelt den Jüngern hier eine Lektion. Gottes Erbarmen gilt jedem Menschen, auch den Heiden. Im Sommer 1859 reiste der Geschäftsmann Henri Dunant in Norditalien durch Kriegsgebiet. Das war eine Auseinandersetzung zwischen dem österreichischen Kaiserreich und Frankreich. Und so kam es dort in Norditalien zu einer Schlacht, der Schlacht von Solferino. Circa 300.000 Soldaten waren dort im Kampf. Und als Dunant durch dieses Gebiet jetzt reiste, kurz nach dieser Schlacht, sah er nur das schreckliche Ergebnis von Krieg. Circa 40.000 verletzte und sterbende Soldaten wurden in der Sommerhitze ohne Versorgung auf dem Schlachtfeld zurückgelassen. Und er sah dann einige wenige Ärzte, die versuchten sich zu kümmern, aber die halfen auch nur den eigenen Landsmännern. Und Henri Dunant konnte diese Not nicht einfach mit ansehen. Er organisierte spontan eine große Hilfsaktion mit vielen freiwilligen Helfern aus dem angrenzenden Dorf. Und so holten sie die verletzten Soldaten vom Schlachtfeld und brachten sie in den Scheunen, in den Häusern und Kirchen dieses Dorfes unter und versorgten sie. Dunant forderte dabei die Helfer auf, helft jedem, den Blauen und den Weißen. Er wollte eins deutlich machen, alle Menschen in Not sind gleich. Alle Menschen in Not sind gleich. Ein paar Jahre später ist aus den Ideen und Überzeugungen dieses Mannes das internationale Rote Kreuz entstanden. Alle Menschen in Not sind gleich. Glaubst du das auch? Oder machst du Unterschiede, ob ein Mensch dein Mitgefühl verdient hat? Ob ein Mensch dein Mitgefühl bekommt? Siehst du die Not von leidenden Menschen überhaupt? Wenn du zum Beispiel durch die Fußgängerzone gehst und einen offensichtlich leidenden Menschen am Straßenrand siehst, hast du Erbarmen mit ihm? Oder versuchst du schnell weiterzugehen, wegzuschauen, um bloß nicht mit dieser Notsituation konfrontiert zu werden? Wenn du Statistiken über den Hunger und die Not dieser Welt siehst, lässt dich das kalt oder versuchst du zu helfen? Kennst du Gedanken wie, Jesus, ich weiß, du kannst helfen, ich weiß, du kannst retten, aber auch diesen Menschen? Liebst du wirklich auch diesen Menschen? Vielleicht hast du einen Arbeitskollegen, dem du mittlerweile nur noch ignorant aus dem Weg gehst, weil es sonst eh nur Stress gibt. Was ist mit deinem Nachbar, der dich tyrannisiert, mit dem du gar nichts zu tun haben willst? Was ist mit dem Politiker, den du verachtest, weil er unbiblische Entscheidungen trifft? Was fühlst du in deinem Inneren, wenn du in den Nachrichten oder wenn in den Nachrichten von einem Mörder, Amokläufer oder Attentäter berichtet wird und ich treibe es auf die Spitze? Was ist mit dem Vergewaltiger, mit dem Kinderschänder? Verabscheust du ihn für die bösen Dinge, die so ein Mensch getan hat? Oder hast du Erbarmen mit so einem Menschen? Kennst du Menschen in deinem Leben, die kein Erbarmen verdient haben? Weißt du, was das ist? Das ist Lieblosigkeit. Und doch sind diese Gefühle und Gedanken für uns doch manchmal so nah, oder? Wir brauchen immer und immer wieder das Evangelium. Denn die Antwort des Evangeliums ist, du hast Erbarmen auch nicht verdient. Du kannst es dir nicht verdienen. Es ist reine, unverdiente Gnade, dass Gott mich überhaupt ansieht. Und weißt du was? Er sieht dich nicht nur an. Er liebt dich. Er hat Erbarmen mit dir, um dich aus deiner Not zu befreien. Und genauso liebt er diesen Menschen, an den du gerade gedacht hast. Lass uns als Christen Erbarmen haben mit der Not anderer Menschen. mit ihrer physischen Not. So viele Menschen auf dieser Welt leben in Armut. So viele Menschen hungern. Gott versorgt uns aktuell mit einem unglaublichen Wohlstand. Schaut euch hier mal um. Diese Dekoration, dieses Erntedankfest. Gott versorgt uns. Lasst uns diesen Segen Gottes nicht einfach nur als Geschenk sehen, sondern als eine Verantwortung, als gute Verwalter, mit unserem Geld umzugehen, um Menschen in Not zu helfen. Wir haben aktuell die Erntedankspende, die wurde letzte Woche hier ausführlich vorgestellt. Enrico wird später wahrscheinlich auch noch mal daran erinnern. Lasst uns das nutzen, um mit unserem Geld, das Gott uns anvertraut, Erbarmen zu haben mit Menschen, die Not leiden. Wir wollen 6 Projekte unterstützen, wo Menschen sind, die Not haben, die hungern. Lasst uns unser Geld gerne dafür geben. Und genauso sollten wir Erbarmen haben mit der geistlichen Not dieser Welt. Dieser verhärtete Mensch wird niemals zu Jesus kommen. Vielleicht kennst du solche Gedanken. Vielleicht hast du solche Menschen sogar in der Familie und du hoffst und betest seit vielen Jahren, dass dieser Mensch, den du liebst, endlich zu Jesus findet. Aber du glaubst nicht mehr dran. Hab Erbarmen mit diesem Menschen und zeig ihm so das liebevolle Erbarmen Jesu. Denn Jesus hat Mitleid mit ihm und vielleicht will er dich gebrauchen, um es ihm zu zeigen, um es ihm auszuteilen. Alle Menschen in Not sind gleich und zwar geliebt von Gott. Wir kommen zum dritten Punkt und das sind die Verse 6-9. Und hier müssen wir zuerst einmal grundsätzlich über Mitleid reden. Jesus gibt uns in Vers 2 ja einen Einblick in seine ganz innerlichen Gefühle. Er ist innerlich bewegt, er hat Mitleid, er ist voller Erbarmen. Aber jetzt ist es so, Mitleid alleine hilft keinem Menschen. Mitleid hilft nicht. Lass mich das kurz erklären. Wenn du durch die Fußgängerzone gehst, dann kannst du mit dem hungernden Obdachlosen noch so viel Mitleid haben. Du kannst es ihm sogar sagen, aber das macht ihn nicht satt. Dann musst du schon gehen und ihm einen Döner kaufen. Wenn du Geschwister in der Gemeinde hast, die unter Krankheit oder Tod in der Familie leiden, die am Trauern sind, dann kannst du noch so viel Mitleid mit ihnen haben. Du kannst ihnen vielleicht sogar eine Beileidsnachricht schicken, aber wenn du diesen Menschen ansonsten komplett aus dem Weg gehst, sie ignorierst, ihnen gar nicht begegnest, überhaupt nicht für sie betest, dann hilft das ihrer Trauer in keiner Weise. Dann ist das kein ehrliches Mitleid. Versteht mich nicht falsch. Wir müssen leidenden Geschwistern sensibel begegnen, sie nicht überfordern mit unserer Fürsorge, aber wir müssen da sein für sie. Wir müssen für sie beten. Mitleid ohne eine erbarmungsvolle Handlung, eine Tat, ist genauso leer wie der Magen dieser Menschen hier in der Wüste. Leer. Wenn Jesus Mitleid hat mit Menschen, dann hat das immer eine Handlung zur Folge. Und die Handlung kommt jetzt, Vers 6. Da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten. Und sie teilten sie dem Volk aus. Sie hatten auch noch einige kleine Fische. Und nachdem er gedankt hatte, gebot er auch, diese auszuteilen. Sie aber aßen und wurden satt. Und sie hoben noch 7 Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. Es waren aber etwa 4000, die gegessen hatten. Und er entließ sie. Das ist Jesu erbarmungsvolles Handeln. Er nimmt zuerst die Brote, dann auch die Fische. Er dankt jeweils für sie, er bricht sie und er lässt sie austeilen. Und das passiert schon wieder. Jesus, er schafft Essen aus seinen Händen. Er schafft Essen. Und wir denken manchmal von diesem Wunder etwas zu klein, wenn wir von einer Vermehrung dieses Brotes und dieser Fische reden. Das ist hier keine Vermehrung. Fische im Wasser, die lebendige Fische im Wasser können sich vermehren, aber diese Fische können sich nicht vermehren. Das ist keine Vermehrung. Das, was hier passiert, ist Schöpfung. Jesus zeigt, dass er der Schöpfer ist. Er erschafft Brot aus Ähren, die nie gewachsen sind. Er erschafft Fisch aus Fischen, die nie im Wasser geschwommen sind. Jesus erschafft Fische, tote Fische. Immer wieder und wieder und wieder, stundenlang, bis alle 15.000 Menschen satt sind. Warst du schon mal bei einem All-You-Can-Eat im Restaurant? So wie du dich danach gefühlt hast, so fühlt sich jetzt diese Menschenmenge. Komplett voll, gesättigt. Und die Jünger, Sie kennen das schon vom letzten Mal. Sie sammeln all die Brocken auf und es werden 7 große Körbe. Das griechische Wort bedeutet hier ein großer Korb, dort, wo ein Mensch reinpassen würde. Paulus wurde mal an so einem Korb eine Stadtmauer hinuntergelassen. 7 von diesen großen Körben bleiben übrig. Unglaublich viel. Wenn heutzutage, zum Beispiel bei einer Hochzeit, so unglaublich viel Essen übrig bleibt, dann ist das eher ein Planungsproblem oder vielleicht hat das Essen nicht geschmeckt. Aber bei Jesus ist das anders. Er hat sich nicht mit den Mengen verschätzt. Nein, Jesus macht hier etwas deutlich, was er in Johannes Kapitel 10, Vers 10 nochmal ganz klar sagt. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. So ist Gott, nicht geizig, Gott ist freigebig. Gott gibt gerne, Gott segnet gerne und Gott segnet mit Überfluss. Jesus verspricht Leben im Überfluss. Was ist die Botschaft dieser Geschichte? Das Brot ist auch für die Heiden. Also das Heil Gottes ist auch für uns da, Gott sei Dank, oder? Der Segen Gottes, die Errettung vor dem ewigen Tod ist für die ganze Welt. Und eigentlich ist das nichts Neues im Neuen Testament. Das hatte Gott im Alten Testament schon angekündigt. Schaut mal da oben an die Wand. Jesaja 45, Vers 22. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt Enden. Alle Enden der Welt, wendet euch zu Gott und so werdet ihr gerettet. Das Heil Gottes ist für die ganze Welt da. Eigentlich nichts Neues. Aber vielleicht ist es für dich heute neu, dass Jesus auch deinen inneren Hunger sieht, dass Jesus Erbarmen mit dir hat, dass er dir Leben schenken will im Überfluss. Es ist eine Sache, Menschen, die hungern oder den Hunger von Menschen zu stillen und eine andere Sache, eine hungrige Seele satt zu machen für die Ewigkeit. Jesu Erbarmen mit uns Menschen betrifft nicht einfach nur unsere physische Not, sondern noch so viel mehr unsere geistliche Not. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Warum kann Jesus sowas sagen? Weil auf sein Erbarmen mit deiner hungrigen Seele eine Tat folgt. Einige Monate nach dieser Geschichte hier in der Dekapolis wird Jesus hingerichtet vor den Stadtmauern Jerusalems. Er gibt sein Leben. Er wird gebrochen, damit wir nicht gebrochen werden müssen. Er trug die Strafe für die Schuld dieser ganzen Welt, damit wir die Strafe nicht tragen müssen, sondern Leben bekommen können und Leben im Überfluss, also ewiges Leben. Und Jesus hat uns diese so wertvolle Erinnerung mitgegeben mit dem Brotbrechen beim Abendmahl. Auch da nahm Jesus das Brot. Er dankte, er brach es und er teilte es aus. Und er macht damit eins deutlich, dass wir uns daran erinnern sollen, dass er gebrochen wurde, dass sein Körper gebrochen wurde, dass er getötet wurde. Er wurde gebrochen wie das Brot. Und er wurde getötet, damit du leben kannst, wenn du ihm glaubst. Jesus, das Brot für die ganze Welt. Und wenn du dieses Brot des Lebens schon gegessen hast und wenn du erlebt hast und es vielleicht jeden Tag neu erlebst, wie Jesus dich satt macht, dann gib es weiter. Teile es aus, wie die Jünger. Teile das Brot Jesus aus, den Menschen, denen du in deinem Leben begegnest. Gib ihnen Jesus. Und wenn du jetzt hier sitzt oder zuhörst über den Stream und wenn du das noch nie erlebt hast, was es heißt, wirklich gesättigt zu sein. Und ich meine nicht deinen Magen, sondern dein Herz. Dann darf ich dich heute wieder einladen. Komm mit deinem Hunger. Gib dich nicht zufrieden mit dem Sand und Gestrüpp, den diese Welt dir bietet, sondern komm zu Jesus, begegne ihm, glaube ihm und du darfst erleben, wie er dich satt macht, wie er dir Erfüllung schenkt im Überfluss. Das darfst du heute tun. Und du musst dir dieses Erbarmen Jesu nicht verdienen oder ihn erstmal irgendwie auf dich aufmerksam machen. Nein, du darfst es einfach im Glauben annehmen. Gott segne dich. Amen.